Grüß dich, Tobias.
Hallo.
Ja, gestern Finale, Ballbesitz gegen Konterfußball fast in Reinform. Ist dir da als alten Taktiker das Herz aufgegangen?
Naja, also es war schon ein sehr taktisch geprägtes Spiel, das stimmt. Muss ja nicht immer Ballbesitz gegen Konter sein, aber war es gestern mal. Und ich fand es auch schön, so als Endpunkt dieser WM, dass das Ballbesitzteam am Ende gewinnt. Doch, das hat mich schon ein bisschen gefreut, ja.
Gerade zum Ende hat man ja in der Tat gesehen, dass den Argentiniern immer weniger eingefallen ist, was auch dann doch wieder an der deutschen Defensive lag. Also ist die Taktik voll aufgegangen von Joachim Löw.
Voll würde ich nicht sagen, aber ich würde schon sehr gut auf jeden Fall aufgegangen. Also nachdem man ja im Halbfinale so einen relativ konterlastigen Ansatz hatte mit sehr schnellem Spiel nach vorne, ist man jetzt etwas geduldiger zu Werke gegangen, hat öfters den Rückpass und auch den Pass auf die Flügel gesucht und hat auch ein sehr gutes Pressing gespielt. Und damit dann hat man verhindert, dass Argentinien diese Konter fahren konnte, die sie unbedingt fahren wollte. Nur nach der Pause gab es so ein paar kleine Probleme. Da hat Argentinien das System umgestellt von 4-4-2 auf 4-3-1-2. Da hatte man dann ein bisschen den Rhythmus verloren in Deutschland. Hat man ein bisschen gebraucht, bis man wieder gekommen ist. Und in der Verlängerung dann hat man sich den Sieg auch verdient.
Und ist in der Tat ja 1-0 ausgegangen, das Spiel. Also die Defensivtaktiken ja dann doch aufgegangen. Sowieso scheint zumindest taktisch die Defensive wieder mehr in den Fokus gerückt zu sein, denn die Fünferkette hat ein Revival gefeiert. War das eine Überraschung für dich?
Das war für mich persönlich nicht eine Überraschung. Ich habe ja schon vor der WM alle Teams sehr genau analysiert und ich wusste, dass da 4-5 Teams mit Fünferkette kommen werden. Es war eine Überraschung insofern, als dass ich auch selber nicht gedacht hätte, dass sie so erfolgreich sein wird. Also es war doch eine WM der Fünferkette, muss man fast schon sagen. Wenn sich Niederlande, Mexiko und Costa Rica nicht gegenseitig rausgehauen hätten, so dann wären die noch weitergekommen. Wobei ich jetzt gar nicht unbedingt sagen würde, dass das defensiver ist, sondern es ist halt nur anders und es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Man hat bei dieser WM aber auch gemerkt, dass gerade viele europäische Teams die Fünferkette nicht mehr kennen und das gar nicht gut zu bespielen wussten.
In der Tat haben sich da ja einige schwer getan. Diese Fünferkette, du sagst, das ist gar nicht defensiv, aber zumindest nominell ist ja einer dann weniger im Mittelfeld oder im Angriff. Haben die diese Taktik gewählt, weil sie quasi nicht mehr Offensivspieler hatten oder war dahinter wirklich ein Ansatz, dass man damit andere Mannschaften aushebeln kann?
Wenn du eine Fünferkette spielst, dann spielst du sie nicht relativ starr, das muss man heutzutage sagen. Also es ist nicht so, dass fünf Leute immer hinten bleiben. Sondern es ist ja immer so ein Mix aus Dreier-, Vierer- und Fünferkette. Gerade bei Niederlande war das gut zu sehen. Da ist in der Verteidigung auch immer mal ein Spieler rausgeschossen und hat zum Beispiel im Halbfinale jetzt gegen Argentinien Messi verfolgt. Und dann wurde die Fünfer- zu Viererkette. Oder wenn du eine Offensive bist, dann gehen die Außenverteidiger ganz weit hoch. Dann ist es plötzlich eine Dreierkette. Das ist jetzt der große Vorteil bei dieser WM gewesen, dass viele Teams diese Fünferkette mit sehr viel Flexibilität füllen konnten. Was bei einer Viererkette nicht ganz so leicht möglich ist. Da kann nicht ganz so leicht einer rausrennen und dann würden da viel mehr Lücken entstehen als bei einer Fünferkette. Ich denke, das war der große Vorteil und auch der Grund, warum viele Teams das gespielt haben.
Und obwohl viele Teams eben gerade auf so eine stabile Defensive, auf Taktik gesetzt haben, gab es ja enorm viele Tore, die zweitmeisten überhaupt in der WM-Geschichte und teilweise vogelwilde Partien, auch bei den, ich sag mal, Favoriten, bei den großen Mannschaften. Woran lag das, dass die Spieler da so aus der Bahn geraten sind zum Teil?
Meine These ist immer noch, dass wir bei dieser WM eine WM erlebt haben, die davon gelebt hat, dass eigentlich fast jedes Team ein eigenes taktisches System hatte. Wenn wir uns jetzt an 2010 zurückerinnern, da hat so gut wie jedes Team so das klassische 4-2-3-1 gespielt. Da hatten auch fast alle Favoriten dasselbe System. Wenn da zwei Systeme aufeinandertreffen, die komplett deckungsgleich sind, dann entstehen da immer so enge Partien, wo die Spieler sich auf den Füßen stehen. Dann hat jeder immer so einen direkten Gegenspieler. Das hattest du bei dieser WM sehr viel seltener. Da gab es ganz viele, da gab es ja, wie wir gerade gesprochen haben, die Dreierkette, die Fünferkette. Deutschland hat 4-3-3 gespielt, auch mal 4-2-3-1. Andere Teams haben 4-3-1-2 gespielt und so weiter und so fort. Also da gab es dann selten so Teams, die sich gegenseitig blockiert haben. Und natürlich, das muss man immer wieder nennen, war auch eine WM des Klimas. Viele Tore sind in der letzten Viertelstunde gefallen und das hat natürlich den Schnitt auch nochmal hochgetrieben.
Alle haben ja vorher gesagt, gerade wegen des Klimas wird es vielleicht ein bisschen langsamer, man wird sich die Kraft einteilen, aber gerade eben bei diesen wilden Spielen und auch bei vielen anderen scheint es systematisch zu sein, dass man ganz enorm schnell umschaltet und man hat in vielen Interviews mit Trainern auch gehört, immer wieder BVB und Klopp. Ist das so ein Trend, der sich durchsetzt, dieses schnelle Umschaltspiel?
also ich würde nicht sagen, dass es ein Trend ist, das gibt es ja schon länger. Es ist natürlich wichtig, also man hat jetzt bei dieser WM gesehen, gerade Deutschland war ja das Team, was am besten noch Ballbesitzspiel mit Vertikalspiel, mit schnellem Umschaltspiel verbunden hat. Und das ist natürlich dann immer gefährlich, gerade wenn man beides beherrscht und dem Gegner gegenüber nicht ausrechenbar ist. Ich tue mich immer schwer damit dann zu sagen, dass dieser eine Ansatz dem anderen Ansatz überlegen ist. Es kommt immer darauf an, wie man es füllt. So. Also im Moment, auch nach der Champions-League-Saison, war das Umschaltspiel besser, einfach weil Teams wie Atletico oder Real Madrid das besser gefüllt haben. Aber es kann natürlich sein, dass nächstes Jahr dann plötzlich wieder der Ballbesitz-Fußball kommt, weil die Bayern plötzlich wieder einen Sprung machen. Man weiß es nicht.
Also wenn man das Mittelfeld auslässt, wie viele Mannschaften, das heißt, dann heißt das nicht unbedingt, dass man nicht die Klasse im Mittelfeld hat.
Nee, das heißt es nicht unbedingt. Das ist, glaube ich, auch wieder eine Sache, die dem Klima geschuldet war. Ich glaube, das sieht man wieder anders, wenn die Bundesliga und die Champions League losgeht. Es gab überhaupt sehr viele Teams, die haben entweder sehr tief gestanden oder sehr hoch gepresst. Es gab wenige Teams, die so ein klassisches, man nennt das Mittelfeldpressing, gespielt haben, die dann um den Mittelkreis herum den Zugriff suchen wollen. Das ist nämlich sehr kraftraubend und das haben auch die Teams, die es gespielt haben, haben es auch nicht komplett durchgehalten. Bestes Beispiel war Algerien, die leider dann am Ende in der Verlängerung komplett eingebrochen sind. Deswegen würde ich da das jetzt gar nicht als Trend sehen, ich würde das als brasilianische Eigenheit sehen, dass man versucht hat, eher so einzelne Pressing-Nadelstiche zu setzen, anstatt unbedingt im Mittelfeld da die Kontrolle haben zu wollen oder im Mittelfeld das Pressing zu spielen.
Was sich auch im Mittelfeld gezeigt hat, war, dass solche Schönspieler, quasi früher nannte man die Regisseure, die Zehner eigentlich kaum vorhanden waren. Und wenn, dann so wie zum Beispiel Özil oder Oscar bei Brasilien, haben die auf anderen Positionen gespielt. Und dafür wurden sehr viele solche defensiven, robusten, körperbetonten Spieler aufgestellt. War das eine WM, bei der die Schönspieler auf dem absteigenden Ast waren?
Die Schönspieler wurden wieder, würde ich sagen, eine Abteilung nach vorne geschickt. Ich würde fast sogar sagen, also nicht ein Revival des Zehners, das stimmt schon nicht, aber es gab ja auch dann andere Gegenbeispiele, jetzt Neymar, James Rodriguez, auch Robben so zum Teil, der ja auch so eine Halbstürmer, Halb-Außenrolle gespielt hat. Das stimmt schon, dass im defensiven Mittelfeld sehr stark auf Zerstörung gesetzt wurde bei vielen Teams. Argentinien ist da ein Beispiel. Andererseits aber auch, dass weiter vorne sehr viele Dribbler, sehr viele kleine Spieler mit Technik eine sehr tolle WM gespielt haben.
Und taktisch, du hast das vorhin angesprochen, bringt jede WM so ein bisschen was mit. 2010 war es das 4-2-3-1-System, was die Spanier ja zur Perfektion getrieben haben, auch die Deutschen damals. Was bleibt taktisch von dieser WM übrig?
Auf jeden Fall die Fünferkette, das hatten wir schon besprochen. Was noch vielleicht hängen bleibt, ist die Variabilität einfach, also dass es nicht mehr diesen einen Ansatz gibt, sondern dass es viele Ansätze gibt und viele Wege nach Rom führen. So. Und auch, dass am Ende mit Deutschland das Team gewonnen hat, das die meisten Ansätze verbindet, das war dann vielleicht auch folgerichtig aus taktischer Sicht.
Tobias Escher hat für uns die Taktiktrends der WM eingeschätzt. Er betreibt den Blog spielverlagerung.de und ich sage danke, Tobias.
Ich danke.